Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind an diesem zweiten Adventssonntag, wenngleich das Thema unserer Sendung ein ernstes ist. Noch immer herrscht Krieg im Irak. Unter dem Terror der Miliz Islamischer Staat leidet die gesamte Bevölkerung, besonders aber die Nichtmuslime. Die meisten von ihnen sind bereits aus ihrer Heimat geflüchtet, viele in die noch relativ sichere Kurdenprovinz im Norden des Landes. Diese Vertriebenen sind auf Hilfe von außen angewiesen und um diese Hilfe zu koordinieren, ist im Oktober eine Delegation des Hilfswerks Kirche in Not in den Irak gereist, um diese Unterstützung möglichst wirkungsvoll vorzubereiten. Zu dieser Gesandtschaft zählte auch Karin Maria Fenbert, die Geschäftsführerin von Kirche in Not Deutschland. Heute berichtet sie uns im Gespräch mit Berthold Pelster über ihre Eindrücke und die geplanten Hilfsaktionen.
Ein überaus dunkles Kapitel in der Geschichte des Christentums im Nahen Osten spielt sich derzeit im Norden des Iraks ab. Im Juli sind dort mehr als 100.000 Christen zusammen mit anderen religiösen Minderheiten innerhalb weniger Stunden aus ihren Häusern und Siedlungen vertrieben worden, verjagt von Extremisten der Bewegung Islamischer Staat. Zu den Organisationen, die den Vertriebenen hilft, gehört auch das katholische Hilfswerk Kirche in Not. Karin Maria Fenbert ist Geschäftsführerin der deutschen Sektion von Kirche in Not und sie war im Irak, um vor Ort zu erkunden, wie den Flüchtlingen konkret geholfen werden kann. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Frau Fenbert.
Dankeschön, Herr Pelster.
Frau Fenbert, wo genau sind Sie gewesen? Wo leben die Flüchtlinge jetzt?
Ich selber war in der Hauptstadt der kurdischen Autonomieregion im Nordirak, nämlich in Erbil. Es gibt rund 120.000 Flüchtlinge und die sind meistens konzentriert jetzt auf Duhok und auf Erbil.
Unter welchen Umständen leben diese Menschen?
Unter welchen Umständen? Sie sind auf verschiedenste Art und Weise im Moment notdürftigst untergebracht. Zum einen in Zelten, zum anderen in Schulen und in öffentlichen Gebäuden. Sie sind schon teilweise aus den Schulen geholt worden. Es wurden bereits Wohnungen angemietet kurzfristig. Es gibt in Erbil durchaus Wohnraum, der allerdings, weil Erbil seit Jahren als sicher gilt und sehr prosperierend ist, deswegen ist Erbil eher ziemlich teuer. Sie wohnen also zum Teil schon in solchen Wohnungen, dann zum Teil in nicht fertigen Gebäuden, die wenigstens Betondecken, Betonwände haben, die teilweise jetzt auch angemietet wurden. Dort wird aus Wohncontainermaterial werden Zwischenwände eingezogen. Und außerdem, da wohnen noch keine, aber es ist schon im Bau, wird es ein Wohncontainerdorf geben, das ungefähr 4.000 Personen Unterkunft bieten wird.
Wer hilft diesen vertriebenen Menschen, diese Gebäude zu errichten? Wie wird das finanziert zum Beispiel?
Also unsere Gesprächspartner vor Ort, es waren drei Bischöfe und der Nuntius und natürlich verschiedene andere Kirchenleute, die haben uns berichtet, dass der Staat überhaupt nicht hilft den christlichen Flüchtlingen. Was mich insofern erstaunt, ich war 2012 das letzte Mal im Land und war dort unter anderem in Kirkuk. Da gab es einen Vorort, dort wurde eine Siedlung für Christen, damals noch von der Regierung aus von Bagdad unterstützt. Jeder, der dort gebaut hat, wurde mit 10.000 Dollar, US-Dollar unterstützt. Deswegen wundert es mich, dass der Staat jetzt keine Unterstützung leistet.
Was ist denn mit der Regionalregierung, der kurdischen Regionalregierung?
Offensichtlich gibt es da auch keine Unterstützung her. Die einzige Hilfe kommt von der Kirche vor Ort, die organisiert das. Und die wiederum wird natürlich unterstützt von kirchlichen Hilfswerken oder von Diözesen aus dem Ausland.
Ein Dach über dem Kopf zu haben, ist das eine, aber diese Menschen müssen ja auch mit Nahrungsmitteln versorgt werden, mit Kleidung versorgt werden, denn viele konnten ja nichts mitnehmen, als sie vertrieben worden sind. Wie sieht da die Hilfe aus?
Also in Erbil ist es so, dass sich die Flüchtlinge im Bischofshaus registrieren lassen müssen, damit überhaupt der Klerus vor Ort einen Überblick hat, wie viele denn überhaupt da sind. Wenn die Registrierung erfolgt ist, gibt es sogenannte Essensmarken und auch Kleidermarken. Und so läuft in der Hauptsache im Moment die Versorgung, beziehungsweise ich nehme an, dass das in den ersten Tagen, als die Flüchtlinge dort ankamen, das natürlich noch nicht so organisiert vonstatten ging, aber dass man langsam versucht hat, diese Strukturen dort einzuführen.
Wie kann eine ausländische Hilfsorganisation wie Kirche in Not dort helfen? Ist es nur finanzielle Hilfe, die Sie leisten, oder leisten Sie auch praktische Hilfe?
Also die Bischöfe haben uns immer wieder darum gebeten, dass wir unsere Wohltäter bitten, auch um das Gebet. Wir vertrauen sehr stark in die Macht des Gebetes, weil sie die politische Lage im Moment als vollkommen unlösbar einschätzen und im Moment eigentlich realistisch gesehen überhaupt keine Hoffnung mehr für ihre Christen vor Ort haben. Und deswegen vertrauen sie ganz stark aufs Gebet. Das Zweite ist natürlich konkrete Hilfsmaßnahmen vor Ort, nämlich sie brauchen Unterstützung bei der Anmietung dieser Wohnungen, weil man nicht erst dort jetzt lange noch das Bauen anfangen kann, dann ist der Winter vorbei. Sie brauchen aber auch Unterstützung, um Schulen zu errichten, damit die Eltern noch weiterhin Hoffnung haben für ihre Kinder. Und selbstverständlich muss es Unterstützung geben für Nahrungsmittelpakete und andere Dinge mehr.
Können Sie auch beratend unterstützen?
Wir sind seit Wochen im telefonischen Kontakt gewesen im Vorfeld dieser Reise mit den kirchlichen Strukturen vor Ort, um uns gegenseitig abzusprechen, was wir jetzt sinnvollerweise und das möglichst rasch effektiv machen können, damit die Flüchtlinge den Winter überleben. Und da wird sicher das ein oder andere Nachdenken mit eingeflossen sein.
Frau Fenbert, hatten Sie auch Gelegenheit, direkt mit den Flüchtlingen zu sprechen?
Ja, selbstverständlich. Wir haben uns ja die verschiedensten Flüchtlingssituationen angeguckt. Ich will vielleicht mal eine ganz interessante Geschichte erzählen. Das waren Flüchtlinge, die bereits das Glück hatten, in angemieteten Wohnungen zu wohnen. Die Flüchtlinge kamen aus Karamles, einem Ort in der Nineveh-Ebene, nicht allzu weit weg von Mosul. Die Flüchtlinge waren am 6. August panikartig in ihre Autos gestiegen, um wegzufahren, weil sie gehört hatten, dass wenige Kilometer neben ihrem Dorf in Karakosch bereits die IS eingezogen war. Zwei alte Damen hatten das unter anderem nicht mitbekommen. Sie waren beide für circa um die 80 Jahre alt. Und mit dieser einen Dame hatten wir dann ein Gespräch. Sie ging abends in die Kirche, wollte wie jeden Abend zur Messe gehen und merkte dann, dass die Kirche verschlossen ist und keiner mehr am Ort zu sein scheint. Und dann dämmerte ihr, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert sein muss. Sie hat sich zurückgeschlichen in ihre Behausung, musste dann aber nach einigen Tagen doch mal diese Behausung verlassen, um sich Wasser zu besorgen. Und dabei ist sie von der IS aufgegriffen worden. Und in Karamles gibt es die Kirche, wo die Gebeine der heiligen Barbara ruhen sollen. Ich bin selber 2012 dort gewesen. Man hat sie dorthin gebracht und wollte sie zwingen zu konvertieren zum Islam. Und sie hatte dann die Größe und den Mut, ihre Verfolger sozusagen zu fragen, warum sie das denn tun sollte. Die IS antwortete ihr, ja, weil sie hatte dann Aussicht auf das Paradies. Worauf diese alte Dame sehr, sehr mutig in dem Augenblick geantwortet hat, ja, das Paradies kann man auch schon hier auf Erden haben. Und hat denen dann was von Liebe und Nächstenliebe und Frieden erzählt. Und darüber waren wohl in diesem Falle diese IS-Soldaten so erstaunt, dass sie die Dame in Ruhe gelassen haben. Eine andere alte Dame, deren Geschichte ich aber nicht so ganz genau kenne, ist auch in diesem Ort zurückgeblieben. Und die zwei müssen sich dann zu Fuß auf den Weg gemacht haben und ein Auto gefunden haben, das sie mitgenommen hat nach Erbil. Aber sie waren 10 Tage allein mit den IS-Truppen in diesem Dorf Karamles.
Weltkirche aktuell am 2. Adventssonntag mit den Flüchtlingen im Irak als Thema. Karin Maria Fenbert vom Hilfswerk Kirche in Not hat die Flüchtlingslager im Norden des Landes besucht und schildert ihre Eindrücke im Gespräch mit Berthold Pelster.
Wie ist denn die Stimmung unter den Vertriebenen? Gibt es da noch Hoffnung, dass sie eines Tages zurückkehren können in ihre ursprünglichen Siedlungen?
Also in der Tat habe ich das angetroffen. Ich hatte allerdings bei denjenigen, die meinten, dass sie noch wieder zurück könnten, den Eindruck, dass ihr Bildungsstand nicht allzu hoch war. Wobei ich meine, einen Unterschied festgestellt zu haben zwischen solchen Flüchtlingen, die aus ziemlich christlichen Dörfern und Orten stammten und welchen, die aus mehr gemischteren Gebieten kamen. Bei den Flüchtlingen, die aus Orten wie Karakosch kamen, also wo früher 95% Christen waren und wo es früher auch einen christlichen Radiosender gab, die hatten die Hoffnung, wenn es einigermaßen sicher ist, dann wollten die wieder zurück. Die Flüchtlinge, die aus gemischten Gebieten kamen, wollten nicht zurück, weil sie gar kein Vertrauen mehr hatten in ihre muslimischen Nachbarn, wo sie von einigen Seiten dann hörten, dass diese ehemaligen muslimischen Nachbarn, mit denen sie sich gut verstanden hatten, ihre Wohnungen geplündert haben und teilweise einen Teil des Hab und Gutes auch an die IS als Belohnung abgegeben haben. So wurde es selbst Bischof Wada in Erbil von einem Flüchtling berichtet.
Wie stark ist dann der Wunsch der Vertriebenen, vielleicht weiterzuziehen, in den Westen zu ziehen, nach Europa oder nach Amerika?
Bei einigen Vertriebenen dürfte dieser Wunsch ziemlich groß sein. Allerdings gibt es ja diese Problematik für die Christen im Irak spätestens seit 2003, seit dem Eingreifen der USA, sodass die bestausgebildetsten und die reichsten Iraker zum größten Teil schon das Land verlassen haben dürften. Und für die jetzt noch Dagebliebenen ist es eher schwierig, weil sie entweder nicht besonders reich sind oder auch nicht so gut ausgebildet sind. Und dann gibt es natürlich noch das andere Hindernis, dass die Visa-Kontingente zumindest in Europa doch teilweise nicht besonders groß sind für die Flüchtlingszahlen, nicht nur im Irak. Aber der Wunsch ist sicher teilweise da, natürlich jetzt auch auszureisen.
Was sagen denn die Bischöfe dazu? Wie denken Sie über die Zukunft des Christentums im Irak?
Da konnte ich einen deutlichen Stimmungswandel feststellen im Gegensatz zu 2012. 2012 war den Bischöfen noch sehr daran gelegen, dass die christlichen Familien im Land bleiben. Mittlerweile ist man da deutlich neutraler geworden, weil man eben auch sieht, was für Zukunftsperspektiven überhaupt noch bestehen. 2012 fühlte man sich doch noch einigermaßen irgendwie sicher, aber seit dem IS und seitdem man sieht, sie werden total allein gelassen, sie bekommen keine Unterstützung von Bagdad her, sind sie relativ hoffnungslos geworden. Es gibt ja auch entsprechende Erfahrungen aus der Stadt Mosul.
Wie konnte es denn überhaupt so weit kommen? Wie konnte es dazu kommen, dass der Islamische Staat, diese Terrorbewegung, sich so schnell und so weit ausbreiten konnte? Was haben Ihnen Ihre Gesprächspartner dazu gesagt?
Also zumindest zu Mosul hat man mehr als deutlich durchblicken lassen, dass man davon ausgeht, dass der Islamische Staat sowas Ähnliches wie Gentleman Agreements haben muss mit den extremistischeren Sunniten und dass da eine Zusammenarbeit oder eine Absprache bestanden haben muss. Man muss wissen, Mosul ist nach Bagdad die zweitgrößte Stadt im Irak. Zuletzt wohnten dort nur noch wenige Christen und insofern gibt es keine richtige Erklärung dafür, warum eigentlich nur wenige islamische Kämpfer einer so großen islamischen Bevölkerung gegenüber so rasch die Stadt erobern konnten und so viel militärisches Gerät zurückgelassen wurde. Da denken sich viele Christen, das kann nur mit Absprache erfolgt sein.
Nun hört man immer wieder Stimmen, die sagen, es gibt zu wenig Solidarität von der muslimischen Gemeinschaft mit den vertriebenen Christen, auch mit den vertriebenen anderen religiösen Minderheiten, wie zum Beispiel den Jesiden, auch von den religiösen Führern im Islam gäbe es zu wenig Solidaritätsbekundungen. Haben Sie eine Erklärung dafür finden können in Ihren Gesprächen?
Es wurde bestätigt, und das hat auch Erzbischof Wada angeklagt, dass die islamischen Führer bislang nichts zu der Vertreibung der Christen gesagt haben. Weil sie gerade von den anderen Gruppen sprachen. Also die katholische Kirche bemüht sich, allen zu helfen. Zum Beispiel in dem Ort Mangesh, ein christliches Dorf nördlich von Erbil. Dort gibt es zwei Zentren, die eingerichtet wurden für Jesiden, die dort Hilfe bekommen. Ich habe auch in einem Flüchtlingszelt, gerade in Erbil, in dem St. Elia-Schrein, eine Familie gesehen, mit der wir uns länger unterhalten haben, weil die eine Tochter Englischlehrerin gewesen war. Und der Vater, der hatte ganz klar so eine typische islamische Gebetskette in der Hand. Es waren mit Sicherheit keine Christen.
Manche Bischöfe sprechen davon, dass sich dort derzeit das dunkelste Kapitel in der Geschichte der Christen im Orient abspielt. Ist die Lage wirklich so dramatisch? Wie ist Ihre Einschätzung?
Wenn man davon ausgeht, dass vor 2003 im Irak ungefähr 1,2 Millionen Christen gelebt haben und jetzt die Schätzungen, wie gesagt, mit orientalischen Zahlen muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber in Erbil, die Bischöfe, die dort vor Ort waren, gingen davon aus, dass es maximal noch 240.000 Christen im Land gibt. Manche sagen immer noch 300.000, aber das scheint mir nicht realistisch zu sein. Ich schätze, die Zahl 240.000 kommt dem schon nahe. Und wenn man dann weiß, dass im Irak ungefähr 34 Millionen Personen, also Einwohner dort sind, dann sieht man, dass die christliche Gruppe mittlerweile eine verschwindend geringe Minderheit ist. Es wurde auch ganz offen unter der Hand von einem Genozid gesprochen, der dort im Gange ist und der sich natürlich noch mal dramatisch verschärft hat durch den Einfall der IS.
Was könnte man denn tun, um diese Terrorbewegung Islamischer Staat zurückzudrängen, eroberte Gebiete zurückzuerobern? Hatten Ihre Gesprächspartner so etwas wie eine Lösung oder Schritte zu einer Lösung?
Ehrlich gesagt nicht. Der Nuntius hat uns sogar im Gespräch gesagt, er fühlt sich vollkommen hilflos und ohnmächtig. Es gibt verschiedene Varianten, die denkbar sind, die alle aber einen Haken haben. Wenn jetzt der Westen eingreift und Luftangriffe macht oder, wozu er sich ja auch noch nicht durchgeringen hat, Bodentruppen senden würde, das wirkt unglaubwürdig, weil die ganze Misere für die Christen hat ja erst angefangen durch den Einmarsch der USA 2003. Früher ging es den Christen dort deutlich besser. Das ist ein komisches Gefühl. Außerdem wird befürchtet, hauptsächlich geht es ja im Irak und nicht nur im Irak, sondern in der ganzen Region um einen Kampf zwischen den Sunniten und Schiiten. Die Schiiten gelten als gemäßigter, es gibt auch moderatere Sunniten, aber es wird befürchtet, wenn der Westen jetzt diese militärischen Maßnahmen weiter vollzieht, dass sich dann die verschiedenen muslimischen Gruppen vereinen und vereint gegen alles westlich Scheinende vorgehen. Die Kurden, wenn die unterstützt werden, da sieht man die Problematik. Es gibt Kurden im Irak, in Syrien, in der Türkei, und der Wunsch der Kurden ist schon lange, ein Großkurdistan, einen eigenen Staat zu gründen, weswegen man sich seit Jahren versucht, weltoffen und tolerant zu gerieren und deswegen auch in kurdischen Gebieten schon seit einiger Zeit christliche Flüchtlinge aus Bagdad und Mosul aufgenommen werden. Nichtsdestotrotz ist die Erfahrung dieser Christen, dass sie höchstens als Bürger zweiter oder dritter Klasse behandelt werden. Und ich persönlich halte die Aussicht für gering, dass da in die Verfassung reingeschrieben wird, dass Christen gleiche Bürgerrechte genießen.
Am zweiten Adventssonntag ist das Flüchtlingsdrama im Irak Thema unserer Sendung. Karin Maria Fenbert von der päpstlichen Stiftung Kirche in Not berichtet über Hilfsaktionen ihres Hilfswerks und ihre Eindrücke von einer Reise in die autonome Kurdenregion.
Nun gibt es manchmal Stimmen, die fordern, für die Christen aus den genannten Gründen eine Schutzzone einzurichten, wo sie unter sich wären. Wie realistisch sind solche Forderungen?
Man kann zwar dieses Anliegen gut verstehen. Ergänzend zur letzten Frage will ich auch noch sagen, dass ja auch noch man auf die Regierung in Bagdad setzen könnte, aber die tut eben im Moment gar nichts für die christlichen Flüchtlinge. Also fällt auch diese Variante aus, aber was diese Enklaven angeht, wer soll sie denn verteidigen? Also ich halte das für utopisch, für unrealistisch. Ich glaube nicht, dass die Kurden bereit wären, einen Schutzwall um die Christen zu bilden. Die Regierung in Bagdad ist ja ganz offensichtlich auch nicht daran interessiert und die westlichen Mächte wollen bislang nicht mit Bodentruppen eingreifen und die Türkei wahrscheinlich nur insoweit, als es ihre eigenen Interessen betrifft. Also ist diese Lösung ein schönes Märchen.
Nun sind nicht nur Regionalmächte involviert in diese Auseinandersetzungen. Es hat religiöse Ursachen, Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten. Und es gibt die Großmächte wie Russland oder die USA, die sehr gegensätzliche Interessen haben. Muss man in dieser sehr komplizierten Lage befürchten, dass die Konflikte, die Auseinandersetzungen noch sehr lange andauern werden?
Also ich zumindest kann keine schnellen Lösungen erkennen. Ich fürchte, dass da sowas im Gange ist, schon länger, aber mit dem arabischen Frühling erst recht. Sowas, was hier im Dreißigjährigen Krieg stattgefunden hat. Oder ich denke auch so ein bisschen an Irland und die Konflikte zwischen der katholischen und der evangelischen Kirche, die sich ja auf heftigste teilweise bekämpft haben. Und sowas scheint mir jetzt im großen Stil schon seit längerer Zeit zwischen Sunniten und Schiiten im Gang zu sein.
Was kann man angesichts solch eines komplizierten Konfliktes dann überhaupt noch tun, um wirklich wirksam und durchschlagend zu helfen? Sind solche Hilfsaktionen, wie Kirche Not sie leistet, nicht immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
Also was kann man konkret tun? Im Moment geht es darum, und darauf haben sich jetzt auch die Bischöfe im Irak fokussiert, dass die Flüchtlinge überhaupt mal den Winter überleben. Das ist mal das Vordringlichste. Ansonsten muss sich der Westen die Frage stellen, ob eine richtige Flüchtlingspolitik betrieben wird. Die Kontingente, die Visakontingente sind durchaus gering. Wenn man sich überlegt, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg 14 Millionen Flüchtlinge hat und jetzt geht es im Irak um Zahlen von 120.000, dann erscheint es geradezu etwas lächerlich, was wir hier im Moment machen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein Gefahrenpotenzial, ganz klar. Die Bundesregierung hat ja Angst vor den Rückkehrern aus Deutschland, die für die IS-Truppen gekämpft haben. Das ist die eine Gefahr. Und das zweite ist aber, wir in Europa durch die Gesetze, wir nehmen sozusagen dann jeden, wenn wir Kontingente erhöhen. Während zum Beispiel die USA und Kanada schon seit Jahren eine sehr viel restriktivere Immigrationspolitik macht. Die nehmen nur Leute, die reich sind oder gut ausgebildet oder Christen. So gibt es zum Beispiel in Detroit schon eine chaldäisch-katholisch-irakische Gemeinschaft von 200.000 Irakern. Nichtsdestotrotz, das christliche Abendland ist in der Pflicht, sich um diese Flüchtlinge zu kümmern und nicht nur im Irak. Es gibt ja weltweit derzeit 50 Millionen Flüchtlinge. Wir erleben die Katastrophen auf dem Mittelmeer. Auf Lampedusa haben wir sie mitbekommen. Da wird sich die europäische Politik was anderes einfallen lassen müssen.
Die Gewalt im Nahen Osten, insbesondere durch militante Islamisten, hat ein Ausmaß angenommen, das geradezu dämonisch wirkt. Kann man diesem extremen Bösen überhaupt noch irgendwie beikommen?
Also nach menschlichem Ermessen, wie gesagt, auch die Bischöfe dort vor Ort, die sich ja mit der Lage viel besser auskennen, ist keine Lösung in Sicht. Was uns aber ans Herz gelegt wurde, mehrfach von den Bischöfen und auch von anderen Geistlichen, das Gebet nicht zu unterschätzen. Sie haben uns immer wieder gebeten, unsere Wohltäter zu bitten, für sie zu beten und für die Lage zu beten. Ich habe in diesem Moment an Papst Franziskus gedacht, der ja von Augsburg aus die Knotenlöserin nach Buenos Aires gebracht hat. Und ich denke, man muss hier wirklich die Knotenlöserin anrufen, weil es überhaupt nicht erkennbar ist, wie diese Lage in absehbarer Zeit sonst einigermaßen friedlich gelöst werden kann.
Zur Erläuterung für diejenigen, die die Knotenlöserin nicht kennen, damit ist die Gottesmutter Maria gemeint. Nun rufen die Bischöfe im Orient nicht nur zum Gebet auf, sondern auch zum intensiven Fasten. Offensichtlich braucht es also starker geistlicher Grundlagen, um mit Verfolgung und Martyrium klarzukommen, zurechtzukommen, das zu bestehen.
Auf jeden Fall, was ich teilweise von einem Priester vor allem gehört habe, was er schon alles durchgemacht hat. Er wurde 9 Tage gekidnappt, ihm wurde 4 Tage lang kein Wasser gegeben, ihm wurde das Gebiss eingeschlagen, die Nase eingeschlagen, seinen Rücken mit einem Hammer traktiert. Und dann noch in der Situation, den Entführern so starke Antworten zu geben, wie er uns berichtet hat. Und jetzt nach langer Behandlungszeit und Leidenszeit wieder so eine tolle Flüchtlingsarbeit zu machen, dazu bedarf es eines sehr, sehr starken Glaubens. Man muss immer sehen, dass hinter solchen Auseinandersetzungen, solchen weltweiten Konflikten auch ein enormer Geisteskampf steht. Und insofern auch der Aufruf der Bischöfe, dass wir beten. Papst Franziskus hatte ja letztes Jahr im September die Welt aufgerufen, zum Fasten und Beten, als die USA drohte, in Syrien einzudringen.
Das Christentum im Nahen Osten droht zu verschwinden, ausgelöscht durch fanatische Terrorbewegungen. Wir Christen im Westen sind aufgerufen, unseren Glaubensschwestern und Brüdern im Orient beizustehen. Hilfsorganisationen wie Kirche Not tun das. Sie, Frau Fennbert, haben uns anschaulich geschildert, wie man helfen kann. Vielen Dank dafür. Danke fürs Kommen.
Danke, Herr Pelster.
Karin Maria Fennbert vom Hilfswerk Kirche in Not berichtete im Gespräch mit meinem Kollegen Berthold Pelster über die Lage der Flüchtlinge im Norden des Irak. Und diese Menschen brauchen weiter dringend Hilfe. Die Winter sind hart und es fehlt wirklich am allernötigsten dort. Kirche in Not hat bereits ein umfangreiches Hilfspaket geschnürt. Unter anderem soll Wohnraum geschaffen werden für 2000 christliche Familien in einem Containerdorf. Schulen für die Flüchtlingskinder werden gebaut. Das ist ganz wichtig, damit sie auch eine Hoffnung auf Zukunft haben. Und es sollen auch 15.000 Weihnachtspakete an christliche Flüchtlingskinder verteilt werden, damit diese in dieser schweren Zeit ein wenig Freude haben und auch spüren, dass sie am Heiligen Christfest von uns Mitchristen hier in Europa nicht vergessen worden sind. Wenn Sie sich daran mit einer Weihnachtsspende beteiligen wollen, schon jetzt ein herzliches Vergelt's Gott. Alle Infos und Spendenmöglichkeiten finden Sie im Internet unter www.kircheinnot.de oder unter Telefon 089 6424 888 und die 0. Das gilt natürlich auch für die Länderbüros in Österreich und der Schweiz. So, jetzt haben wir noch ein wenig Zeit und blicken voraus in das kommende Jahr, wenn vom 12. bis 15. März der 5. Internationale Kongress Treffpunkt Weltkirche in Würzburg veranstaltet wird. Es erwartet Sie wieder ein Fest des Glaubens mit heiligen Messen, Anbetung, mit Vorträgen, mit Diskussionen und auch mit Musik und Kunst. Ich nenne Ihnen nur mal ein paar Namen von Teilnehmern, die bereits zugesagt haben. Das sind zunächst die beiden Kardinäle Kurt Kardinal Koch und Joachim Kardinal Meissner. Der Großerzbischof von Kiew hat zugesagt, Erzbischof Stankiewicz aus Lettland, Bischöfe aus Nigeria, Südsudan, Ägypten und dem Irak. Der neue Vorsitzende von Kirche in Not, Bischof Gregor Maria Hanke, ist natürlich auch noch dabei. Es gibt Musik aus Jamaika, Pater Hans Buob wird sprechen, ebenso Pfarrer Richard Kocher, sicherlich für alle Freunde von Radio Horeb sehr interessant. Pater Clemens Pilar, Monsignore Florian Kolfhaus aus dem Vatikanischen Staatssekretariat, Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg, der Musiker Dani Fresch, Gabriele Kubi, Alexander Kissler, Michael Hesemann und viele weitere Gäste erwartet das Hilfswerk Kirche in Not im kommenden Jahr. Anmelden können Sie sich schon jetzt und das hat auch gewisse Vorteile. Den aktuellen Stand der Kongressplanungen können Sie auf www.treffpunkt-weltkirche.de verfolgen. Eine Besonderheit des Kongresses sind die Impulse, die von den Referenten zahlreich gesetzt werden. Sie sollen nicht nur zum Nachdenken anregen, sondern auch ein Anschub sein, dass jeder Christ seinen Glauben auch deutlich in der Öffentlichkeit zum Zeugnis macht. Hören wir nun zum Abschluss also zwei solcher Impulse vom Treffpunkt Weltkirche 2011. Es sprechen Joachim Kardinal Meissner und der Palutinerpater Hans Buob aus Hochaltingen. Ich darf mich an dieser Stelle schon von Ihnen verabschieden. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen noch einen schönen Tag und weiterhin eine gesegnete Adventszeit.
Heiligkeit wird uns geschenkt durch die Berührung mit dem heiligen Gott. Das ist wie, jetzt haben wir das furchtbar, diese negative Erfahrung in Japan. Wenn man mit radioaktiver Materie in Kontakt kommt, wird man selbst radioaktiv angesteckt und man steckt wieder andere an. Wenn man mit dem lebendigen Gott in Jesus Christus in Berührung kommt, da werde ich Christo aktiv. Und ich... Und dann wirke ich Christo aktiv ansteckend auf die anderen. Und das ist jedem Christen aufgegeben, nicht nur auf das jedem Christen geschenkt. Ich will mal so sagen, sehen Sie mal, die Grundlage für das Priestertum ist die Jüngerschaft. Aber nicht nur allein, da kommt noch einiges hinzu. Aber ohne Jüngerschaft ist Priestertum gar nicht möglich. Aber Jüngerschaft ist eine Berufung aller Christen. Wir sind alles Jüngerinnen und Jünger Jesu. Das heißt, er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Und ich nenne euch nicht mehr Knecht, sondern Freunde. Bei dem Priestertum kommt da noch die priesterliche Aufgabe dazu. Aber was uns verbindet, Sie da unten und uns hier oben, das ist unsere Jüngerschaft Jesu Christi. Dass wir Freunde des Herrn sind. Und da bin ich manchmal der Meinung, ich erlebe viele Laien, die sind meines Erachtens in der Christusfreundschaft viel größer als ich.
Ein Verantwortlicher aus einem Priesterseminar hat mich vor 2-3 Jahren gefragt, gesagt, du, was soll ich denn machen? Wir haben so bestimmte Tage, da haben wir eine Stunde Anbetung. Und die Neuen, die neu eintreten, die kommen zwar am Anfang und halten so die Stunde durch, aber dann, wenn sie merken, die Alten, die gehen auch wieder, nach einer bestimmten Zeit gehen die auch. Wir haben bloß gesagt, wissen die überhaupt, was Anbetung ist? Ich kann nicht einfach nur die Menschen zur Anbetung einladen, ohne ihnen zu erklären, um was geht's denn da? Ist es was anderes wie Lobpreis oder was anderes wie Dankgebet oder Bittgebet oder ist das alles eine Suppe? Ich habe ihnen gesagt, anbeten kann man nur, wenn man staunen kann vor dem unendlich Heiligen. Und ich denke, es ist einmal wichtig, weil die Anbetung, ich würde sagen, die Quelle jeder Neuevangelisierung ist. Sie werden feststellen, wo nicht angebetet wird, aber im Sinn der Anbetung gibt es kein geistliches Wachstum. Papst Benedikt sagt, vor jedem Handeln und jeder Veränderung der Welt muss die Anbetung stehen. Nur sie macht uns wirklich frei. Nur sie gibt uns die Kriterien für unser Handeln. Und gerade in einer Welt, in der die Kriterien, die Orientierung bieten, immer weniger werden und die Gefahr besteht, dass jeder nur sich selbst zum Kriterium nimmt, ist es sehr wichtig, die Anbetung hervorzuheben. Was also tue ich, wenn ich anbete? Wenn ich es im Wort ausdrücke. Aber Sie können das nicht nur im Wort ausdrücken. Anbetung ist eine Grundhaltung des Menschen und die haben Sie nicht von heute auf morgen. Das ist ein Wachstum. Der Mensch wächst immer tiefer in das Staunen vor Gott und in die wahre Anbetung. Ich möchte es Ihnen mit ganz simplen Worten sagen. Anbetung heißt, Gott zu sagen, Gott, du bist alles. Du bist die unendliche Liebe, du bist die unendliche Barmherzigkeit, du bist die unendliche Allmacht, du bist die unendliche Weisheit. Du bist alles. Ich bin nichts aus mir selber. Was ich bin, habe ich von dir. Mein Ureigenstes, das ist meine Sünde, aber alles andere habe ich von dir. Ich bin nichts aus mir selber. Anbetung ist eine absolute Anerkennung Gottes. Und zugleich eine absolute Anerkennung auch meiner Geschöpflichkeit, meiner Abhängigkeit von Gott. Also Sie spüren zuerst einmal, muss Anbetung in mir sich ereignen, es muss zu einer Grundhaltung werden. Gott, ich habe nichts an dir auszusetzen. Und jetzt gucken Sie mal in Ihr Herz rein. Hören Sie mal in Ihren Abgrund rein. Letztens beim Tsunami, jetzt in Japan. Was ging da in Ihrem Herzen vor sich, bitte? Wie haben Sie da über Gott gedacht? Ganz ehrlich, hören Sie mal in Ihr Herz hinein. Haben Sie da Gott noch verstanden? Was ist Anbetung? Hat hier Gott Fehler gemacht? Dann ist er kein Gott, dann ist er ein Götze. Wenn es Situationen gibt in dieser Welt, in diesem Leben, wo ich nicht Ja sagen kann zu Gott, wo ich ihn in Frage stelle, wo ich ihn vor mein menschliches Gericht zitiere und sage, Gott, was hast du denn da für einen Case gemacht? Hättest du mich gefragt, dann hätten wir uns nicht so blamiert. Schauen Sie mal, ob Sie nicht so im tiefsten Tiefen manchmal fühlen, denken oder wie auch immer. Prüfen Sie mal ehrlich. Ja, was ist das für ein Gott, der Fehler macht? Das ist doch kein Gott. Auf den kannst du dich doch nicht verlassen, oder? Dann machst du lieber alles selber. Können Sie ja sagen, ich habe nichts an dir auszusetzen? Ist das nicht schwer? Oder wenn Sie in die Weltgeschichte hineinschauen, Kirchengeschichte, Weltgeschichte, die letzten Ereignisse, Katastrophen, können Sie da wirklich sagen, aus ganzem Herzen, Gott, ich habe nichts an dir auszusetzen? Sind Sie mal ganz ehrlich. Merken Sie, dass das nicht etwas ganz Einfaches ist, aber dass ich genau auf dieses Ziel zugehe, dass ich mit Verstand und Wille, und das sind die Fähigkeiten der Geistseele, nicht meine Gefühle, dass ich mit Verstand und Willen sage, Herr, ich danke dir für das, was du aus dieser Katastrophe in deiner unendlichen Liebe machst, zum Heil von Menschen, die betroffen sind. Gott, ich danke dir für das, was du daraus machst. Gott macht ja nichts Übles oder Böses. Sehen Sie, Anbetung heißt, Gott, ich absolut anerkenne ich dich und ich habe nichts an dir auszusetzen. Du hast nirgendwo Fehler gemacht. Du hast nirgendwo etwas verpasst.